wie lebt ihr denn eigentlich? Das ist ja hier. Oh. Ne? Also, herzlich willkommen zu dieser kleinen Sondersendung zu einem kleinen Film, auf den überhaupt keiner gewartet hat. So ein kleiner Independent-Film, der da heißt Kimitachi wa do ikiruka. Heißt so viel wie wie lebt ihr denn? Ne? Im Englischen wird da heißen The Boy and the Heron. Und das ist ein Film von so einem kleinen Indie-Regisseur namens Hayao Miyazaki. Aus dem wird bestimmt noch mal was. Ja, hab ich mir mal angeguckt. War ganz okay. Fühl mich jetzt irgendwie, ja, als hätte ich einen Film gesehen. Nein, also jetzt mal ganz im Ernst. Ist natürlich der große, neue, mutmaßlich letzte Film von Miyazaki, weil er ja irgendwie schon seit 20 Jahren oder so sagt, dass er in Rente geht nach seinem nächsten Film. Und dieser hier könnte es jetzt aber auch tatsächlich sein, so wie sich das anfühlt und wie er die Geschichte hier aufbaut. Aber das, da kommen wir später zu. Ich werde versuchen, das Ganze so ein bisschen gestaffelt zu spoilen, dass man da, je nachdem, wie weit man wissen möchte, rechtzeitig ausschalten kann. Aber ich werde, glaube ich, bis zum Schluss dann nahezu alles spoilen. Also, wie gesagt, wer da nichts wissen möchte, wer da alles wissen möchte, wer ein bisschen wissen möchte, müsst ihr wissen, bis wohin es weitergehen soll. Ich versuche es ein bisschen aufzuteilen. Die ganze Vorbereitung für diesen Film geschah ja weitestgehend im Geheimen. Es gab vorab ein Bild von diesem Vogel. Was ist es? Ein Reiher ist es, glaube ich. Und mehr nicht. Und auch das ganze Merchandise, was es dazu zu kaufen gibt, zeigt nur dieses eine Posterbild. Und es gab keinen Trailer und es gab auch kein Pamphlet. Das war ganz lustig, als ich dann heute ins Kino kam, war halt natürlich proppevoll. Ne? Und die Massen sind da rausgeströmt. Es gab immer eine Durchsage, es gibt kein Pamphlet zu diesem Film. Geht da gar nicht erst zum Stand und fragt. Geht uns nicht auf den Sack. Da gibt's noch nichts. Das kommt irgendwann später, hing da, glaube ich, ein Zettel. Und es gibt so ganz bisschen Merchandise, so diese Clear-Files heißen, so, die gibt's hier zu allem. Na, so quasi. Ja, halt Klarsichtfolien für irgendwelche Unterlagen und so Zeug. Das ist so das billigste Scheiß-Merchandise, was es hier wirklich zu allem gibt. Da ist dann halt so das Postermotiv draufgedruckt und irgendwie noch Acryl-Dinger oder irgendwas. So. Das Ranzigste vom Ranzigen. Und ich nehme an, die erwarten schon, dass sie von diesem Film über die nächsten 700 Jahre Unmengen Geld von Merchandise machen wollen. Insofern hat sich das, glaube ich, sehr gelohnt, diesen Film so geheim zu halten. Denn, ja, es sind alle ins Kino gerannt oder es rennen alle ins Kino. Der scheint furchtbar viel Geld schon einzuspielen. Das ist relativ erstaunlich. Und ja, es weiß halt keiner so richtig, was da passiert. Mal gucken. Müsste eigentlich schon Box-Office-Sachen geben. Soweit. Okay, also auf Wikipedia heißt es soweit 11,3 Millionen Dollar hätte er schon eingespielt. Also das wäre dann jetzt an diesem Wochenende und das ist so ungefähr das, was man erwartet von einem japanischen Blockbuster. Denn das ist so ungefähr das Budget, was die meisten großen Filme haben. Denn das kann man in Japan realistisch wieder einspielen. Und cool, das ist ein Ding. Ja, also scheint ganz gut zu laufen, scheint sich gelohnt zu haben, diese Werbeaktion, also diese Nicht-Werbeaktion. Ne, das ist ja eigentlich, wenn man so einen Status wie Miyazaki hat, würde ich sagen, das beste Marketing, was man machen kann, dass man immer sagt so, pff, ihr seid da alle super gespannt drauf, was da wohl kommen mag. Und ich sag's euch einfach nicht. Ja? Und ich würde auch fast sagen, informiert euch nicht zu sehr. Auch wenn das heißt, dass ihr diesen wundervollen Podcast frühzeitig abbrechen müsst. Hat sich, glaube ich, gelohnt, den ohne irgendwie großes Vorwissen gesehen zu haben. Also ich wusste ein bisschen, wer da so mitspricht. Ist halt ein Animationsfilm, deswegen Schauspieler nur sprechen. Und da ist ein Neuling, der heißt Soma Santoki, der hat vorher schon so ein bisschen was gemacht, war zum Beispiel in der Promised Neverland Realverfilmung mit drin. Und ja, hat aber halt noch nicht so viel gemacht, weil junger Mensch. Dann Aimeon, die Sängerin, die, glaube ich, als Schauspielerin noch nicht so viel gemacht hat, aber durchaus singt. Dann Ko Shibasaki, die man vielleicht kennen könnte von Battle Royale oder Memories of Matsuko oder Go oder so Sachen. Vielleicht mal gesehen. Wir haben Masaki Suda, die man vielleicht auch kennt, könnte aus Gintama oder sowas. Ne? Wir haben Takuya Kimura, den man vielleicht auch gesehen hat in Blade of the Immortal oder 2046. Wir haben noch einen ganzen Haufen Leute. Sekunde. Wir haben hier noch Yoshino Kimura aus Confessions, Sukiyaki Western, Django, Sakudan. Wir haben Keiko Takeshita, eine alte Miyazaki, besser gesagt Ghibli-Bekannte, die war in hier, wie der Wind sich hebt, Arrietty, Poppy Hill, wie hieß er denn bei uns? Ich weiß es gar nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß, aber der zweite Film von Godo Miyazaki, der deutlich besser war als sein erster. Haben wir Jun Fubuki, auch hier aus dem Poppy Hill und Pulse und Like Father, Like Son und Our Little Sister oder Call Me Chihiro, also vor allem hier Kiyoshi Kurosawa Film ohne Ende. Wir haben noch Sawako Agawa, die zum Beispiel war in dem Egoist, der ganz großartig war. Wir haben Karin Takizawa, die im letzten Mole-Song dabei war. Wir haben Shinobu Otake, auch hier wieder Wind sich hebt, oder Ritual, Our Little Sister, Go. Wir haben Jun Kunimura, hat man vielleicht mal irgendwo gesehen, so Kill Bill oder Ichi the Killer oder Shin Godzilla, Audition, The Wailing, Hardboiled, ja. Und Kaoru Kobayashi, Prinzessin Mononoke, Erdsee, ja, den neuen Kitano-Film, der dann auch bald kommt. Ist sowieso ein gutes Jahr für japanisches Kino. Und wir haben noch Shohei Hino, der unter anderem in Gozu oder Vengeance is Mine war. Na, und das ist so der Cast. Und ja, jetzt müssen wir so ein bisschen dazu kommen, worum es in diesem Film geht. Also, ich wollte mal erstmal sagen, das ist so ein bisschen ein Best of Miyazaki. Also, der Film wechselt so ein bisschen die Richtung zwischen verschiedenen Ghibli und besonders Miyazaki-Sachen. Und ich dachte ein paar Mal, ah, jetzt haben wir diesen Film und dann wurde es ein anderer Film. Und dann wurde es wieder ein anderer Film. Und das fand ich gut. Muss aber vielleicht nicht jedem gefallen. Aber ja, es ist so ein bisschen Best of, aber primär einer von diesen, sagen wir mal, Zauberwelt-Abenteuerfilmen. So diese Richtung kann man das, glaube ich. Also am ehesten würde ich es dann vielleicht vergleichen mit Chihiro. Aber sind noch ganz, ganz viele andere Sachen drin, aber das trifft so die Richtung, glaube ich, am ehesten. Und zwar geht es um eine Familie, ungefähr so im Zweiten Weltkrieg. Und da ging es dann schon los mit so einem großen Feuer in Tokio. Die halbe Stadt ist ja damals abgebrannt wegen Bombenangriffen. Und ja, da wird irgendwie dann auch die Mutter stirbt da und dann zieht die Familie aufs Land. Und erstmal muss ich mal sagen, während diesen Feuerszenen, die Animationen sind mal so gut. Unglaublich gut. Ne, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Sie ziehen aufs Land, wo der Vater eine neue Frau hat, die auch schon wieder schwanger ist. Und ja, dann versucht sich der Sohn so ein bisschen da einzugewöhnen, ist aber auch ein bisschen widerwillig, will halt auch das neue Mutterding nicht so haben. Und gibt so ein bisschen Probleme und dann taucht eben dieser Vogel auf, der ein bisschen komisch ist. Dann passieren eben weitere Dinge, auf die wir später eingehen werden. Aber soweit erstmal die Geschichte. Und ja, ich dachte halt erstmal, oh mein Gott, das gibt wieder so ein Kriegsdrama. Irgendwie, weiß nicht, ein bisschen so Richtung, wie der Wind sich hebt, war ja auch plötzlich so mit Krieg. Oder vielleicht auch so ein bisschen wie die Glühwürmchen oder sowas. Dachte ich im ersten Moment, das sieht super geil aus. Ich habe da aber eigentlich keinen Bock drauf. Gib mir lieber was anderes. Habe ich dann auch gekriegt. Insofern war das schon total okay und wäre auch ansonsten in Ordnung gewesen. Aber hatte jetzt nicht in meine Stimmung gepasst und hätte nicht in das gepasst, was ich beim Anblick des Posters mir ausgemalt habe. Das ist, glaube ich, auch das große Problem, was viele Leute haben. Also viele Leute sagen so, das ist so ein bisschen, entweder findest du den super geil oder super scheiße. Und ja, aber wahrscheinlich super scheiße wird den, glaube ich, niemand finden. Ich glaube, niemand, der grundsätzlich mir sagt, ich Filme mag, wird diesen Film scheiße finden, aber nicht so toll. Ja? Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man halt Vorstellung hat. Es gibt ja auch ein Buch, wo das hier dran angelehnt ist. Es kommt auch im Film vor, aber es hat handlungsmäßig anscheinend nicht viel miteinander zu tun. Also ging wohl eher um den Titel, vielleicht noch so ein bisschen die Eindrücke, die Miyazaki beim Lesen hatte. Aber es ist jetzt keine Verfilmung des Romans. Ja. Und ja, wie gesagt, die Animationen sind fantastisch. Die Hintergründe sehen großartig aus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt komplett digital gemacht wurde. Es gab ja damals, als dieser Rote Schildkrötenfilm von Ghibli mitproduziert wurde, gab es ja so diese Feststellung, dass er dieses am Computer gemachte 2D gut findet und das irgendwie auch gerne nutzen möchte. Und das sieht hier alles wunderbar handgezeichnet aus. Die Hintergründe sind großartig. Die Animationen sind großartig. Der Stil insgesamt ist halt typisch Miyazaki. Die Figurendesigns sind genauso sein Ding. Da passiert aber auch ganz viel abgefahrener Kram mit diesen Designs. Gerade was den Vogel angeht, war ich enorm überrascht und sehr angetan. Die Musik ist auch ganz toll. Ich habe keine Ahnung, wer die Musik gemacht hat. Aber ganz, ganz toll. Ah, hier steht sie. Jo Hisaishi wieder. Natürlich. Also ist die zwangsläufig gut. Ja. Genau. Also, soweit erstmal ein bisschen relativ spoilerfrei. Und dazu sei gesagt, ich fand den Film ganz, ganz fantastisch. Also wirkt am Anfang war ich so ein bisschen so, aha, wo geht das jetzt wohl hin? Was macht der jetzt wohl? Was soll das alles? Warum sind wir schon wieder im Krieg? Warum muss der alte Mann wieder vom Krieg erzählen? Und das war mir so ein bisschen, naja. Der Krieg ist dann aber auch relativ irrelevant später, weil wir eigentlich gar nicht mehr so in dieser Welt drinstecken. Der ist mehr so eine Motivation für die Figuren, dass sie eben umziehen müssen, dass sie eben in diese andere Welt in Häkchen müssen, dass sie sich umgewöhnen müssen, dass es halt einen großen Umbruch für den Jungen gibt, der dann mit diesem neuen Leben klarkommen muss. Also es gibt nicht nur plötzlich eine neue Umgebung, es gibt auch plötzlich irgendwie eine neue Schule und keine Freunde und dann wirst du noch irgendwie gemobbt Und dann ist da plötzlich diese Frau, die sagt, hey, ich habe hier nicht nur irgendwie dein Geschwisterkind im Bauch, sondern ich bin jetzt auch deine neue Mutti. Und dann merkst du auch schon, okay, es geht jetzt ganz groß um dieses Thema des Akzeptierens der neuen Lebensumstände und kann man irgendwie Familienmitglieder quasi ersetzen oder was auch immer. Und ja, in diese Richtung sollte es dann plötzlich erstmal gehen und es wirkt halt erstmal alles wie ein Historien-Setting, Familiendrama. Dann kommt eben dieser komische Vogel, der erstmal nur rumfliegt, kurz so plötzlich unters Dach kommt und die Mutti, die neue, die sagt plötzlich, oh mein Gott, das passiert ja sonst nicht, das ist ja ungewöhnlich. Und der macht immer mehr Sachen und plötzlich fängt er an zu reden und irgendwie hat er da was Gruseliges im Mund und es ist plötzlich ein sehr groteskes Bild. Und das muss ich auch mal sagen, der Film hat viel Groteskes, viel Surreales, viel, wo wahrscheinlich auch Leute sagen würden, ah, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für kleine Kinder. Wobei ich eher sagen würde, das ist im Sinne was für kleine Kinder, wie so in den, weiß nicht, vielleicht 80ern Filme für Kinder gemacht worden. Das heißt, wenn ich mich zurückerinnere, was ich als Kleinkind irgendwie geguckt habe, da waren immer irgendwelche komischen Szenen drin, die ich überhaupt nicht verstanden habe und was da alles geschieht und irgendwie, ob das alles Sinn ergibt und das vielleicht auch ein bisschen zu gruselig oder zu eklig war, finde ich eigentlich total okay, dass das so irgendwie geschah. So. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, das ist tatsächlich alles handgezeichnet und Miyazaki hat wohl gesagt, dass er aufgrund seines Alters nicht mehr so schnell produzieren kann. Also früher hat er wohl 10 Minuten Animation jeden Monat geschafft und jetzt war es nur noch eine Minute, weshalb dann die Produktion auch ein paar Jahre gedauert hat. Und das ist natürlich alles sehr autobiografisch, also hier der Vater in der Geschichte arbeitet in einer Fabrik, die Flugzeugteile herstellt und das war wohl auch Miyazakis Vater. Also dieser ganze Film, der hat eine sehr autobiografische Note und viele Leute sagten auch schon, es ist eigentlich mehr ein Metafilm über Miyazaki an sich und dem kann ich nicht widersprechen. Wie gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie so ein Best-of dessen, was er getan hat und ja, aber warum das irgendwie auch noch ein bisschen anders in seine Biografie passen könnte oder seinen aktuellen Stand als Filmemacher, der schon 700.000 Mal in Rente hängt ist und das jetzt vielleicht wirklich tut, kommen wir dann später nochmal drauf, wenn wir so richtig die Spoiler raushauen. Soweit ist es aber auf jeden Fall erstmal ein ganz toller Film, der so ein bisschen Totoro-Anleihen hat. Ne? Du hast so dieses ja, das Kind im Haus sieht plötzlich ein potenziell magisches Wesen im Garten und das Abenteuer ruft quasi. Ne, wir kriegen dann noch so ein bisschen die Probleme zwischen ihm und der Mutter präsentiert, also der neuen Mutter. Ne, sie ist irgendwie so ein bisschen schwach und krank vor lauter Sorge und Problem und Schwangerschaft und er wird gebeten, er möge doch einen Krankenbesuch machen und alles, was er tut, ist, er sagt ihr, ja, werd schnell gesund. Ja. Und im Zuge dessen, was da so geschieht, kriegen wir da auch so diese ersten Begegnungen zwischen ihm und diesem Vogel, was ich ganz großartig fand, weil das dann plötzlich so auch so ein bisschen Mononoke-Beigeschmack hatte. Zum Beispiel ist er irgendwann wird er irgendwann von diesem Vogel konfrontiert und der macht irgendeine komische Art Magie und plötzlich kommen überall Kröten, die über diesen Jungen glibbern und ihn komplett einhüllen, wie quasi dieser Schleim um das Wildschwein in Mononoke. Und die Mutter schießt einen Pfeil, der Geräusche macht, der mich irgendwie an Nauschka erinnert hat. Und so Geschichten. Also hier sind so Sachen, wo ich mir denke, ah, das ist alles so Zeug, was Miyazaki geil findet. Auch so dieses Ding in der mit der Fabrik für die Flugzeugteile. Natürlich müssen irgendwie Flugzeuge rein und fliegen, deswegen wahrscheinlich auch der Vogel. Muss alles rein in Miyazaki-Film. Und auch, was die da produzieren, sind quasi die Glaskuppeldächer für die Pilotencockpits. Und die sehen natürlich auch wieder aus wie diese, Augen von den, wie heißen sie, Omu? Heißen sie Omu, die fetten Insekten in Nauschka? Na, die sie dann so rumschlappen. Und auch irgendwie quasi ähnlich verwenden. Also da kam wahrscheinlich eher die Inspiration für Nauschka von echten Flugzeugen, aber wir haben halt hier wieder ein ähnliches Ding, was da geschieht. Und das ist alles so ganz toll, was da passiert. Ne? Und es kündigt sich auch so ein bisschen an, da passiert irgendwas Übernatürliches. Wir sind jetzt nicht in diesem Familiendrama gefangen. Es wird jetzt nicht so ein wie der Wind sich hebt, wo es ja eigentlich auch mehr um das große Drama dieser Figur geht und dann muss ich die Frau doch aufopfern, damit er seinen Traum erfüllen kann und so Kram. Kommt hier auch irgendwann noch so ein bisschen rein, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ist das alles sehr, sehr toll und sehr, sehr unterhaltsam und ergiebig. Und ja, müssen wir gleich ein bisschen weiter noch in die Geschichte dann eintauchen. Was kurz noch reingeworfen, was ich ganz interessant finde, ist, dass der Film in so einer kleinen Montage, wo es gleich auch gar keinen Dialog gab, der war, glaube ich, nur Musik unterlegt, dass er quasi in seine neue Schule kommt und dann gleich irgendwie aneckt und mit den anderen Kindern Probleme hat. Und da gibt's so eine kleine Rauferei, wo er dann hinterher nach Hause geht und irgendwie halt dreckig ist, weil er rumgerauft hat. Und es wird gar nicht genau erklärt, warum, aber er nimmt dann einfach einen Stein und kloppt sich den gegen den Kopf, dass das Blut literweise rausspritzt. Ja, heilige Scheiße, was ist das jetzt hier plötzlich für ein Grad an Gewalt, den ich hier sehen muss? Das ist ein bisschen verstörend für die Kleinen vielleicht. Aber ja, und geht dann nach Hause, ist dann eben relativ angeschlagen, weil er halt einen fetten Stein gegen den Kopf gekriegt hat. Und wird gepflegt. Ja, und weil er dann auch diese Sache mit dem Bogen, die ich erwähnte, so geil fand, fängt er an, sich halt einen Bogen zu bauen und packt so diese Federn von dem Vogel hinten an dem Pfeil und so Sachen. Also kündigt sich da vielleicht auch so ein bisschen mehr so Mononoke-eskes Abenteuer an mit Wald und Jagd und Zeug. Was ja auch cool ist, ich liebe ja Mononoke sehr, also insofern sehr gut. Aber wir steigen etwas weiter in die Geschichte ein. Also wer jetzt kommen die etwas größeren Spoiler. Wie sich das so nach und nach herausstellt, ich hatte schon erwähnt, der Vogel, und der hatte so ein bisschen was Ekliges im Mund. Und wie sich herausstellt, ist das ein Mann. Und zwar ist der ganze Vogel ein ranziger Mann mit einer fetten, ekligen Nase. Ihr kennt so diese typischen Miyazaki-Figuren, ein bisschen wie dieser Typ in Mononoke mit den hohen Holzschuhen. Der ist eigentlich nicht nett, aber der hilft irgendwie dem Protagonisten so ein bisschen. Also ist ein bisschen ambivalenter Typ, ne? Und der hat hier irgendwie offensichtlich ganz merkwürdige Dinge im Schilde. Der redet dann unserem Jungen ein, dass seine Mutti noch lebt und er solle doch zu einem Turm kommen, der da rumsteht und sich davon überzeugen. Und ist generell, also wie das so nach und nach zum Vorschein kommt, wie dann, ne, du hast halt erst diesen Vogel und hat der Vogel plötzlich Zähne. Und da hat der Vogel plötzlich so ganz gruseliges, hässliches Zahnfleisch, was sich dann später als die rote mit riesen Knubbeln versehende Nase des Typen entpuppt. Und ja, so nach und nach kommt der eben aus diesem Vogelmaul raus. Es ist total eklig und gruselig. Da dachte ich echt so, was ist hier los? Fand ich großartig. Ganz, ganz wundervolles Design auch. Da sieht ja erstmal auf dem Poster, da sieht man auch schon, da ist irgendwie was im Maul. Das sieht aus wie so ein Auge. Ne? Da ist irgendwas zu viel. Und das ist eben dieser Typ, der da drin sitzt. Und da zeigt sich dann auch schon, dass dieser Film ganz viele abgefahrene, fantastische Ideen hat. Und die machen alle ganz, ganz großen Spaß. Und finde ich fast das Aufregendste am Film, dass er da irgendwie mal wieder so eine Fantasy-Welt aufmacht, die so ein bisschen was Eigenständiges hat. Na, hat man ja auch nicht immer in der Fantasy, dass da wirklich Fantasie bemüht wird. Und ja, er muss da natürlich irgendwann auch tatsächlich los, weil seine neue Mutter eben auch verschwindet. Und er mag sie ja nicht so richtig, er kommt da nicht so richtig drauf klar. Aber er sagt sich, hey, mein Papa hat die gern und die kann ja jetzt hier nicht einfach so verschwinden und das wäre ja auch nicht gut, wenn die jetzt weg ist. Und dann geht er eben los mit seinem selbstgebauten Bogen, die suchen zu diesem Turm. Und was ich interessant finde, ist, an diesem Punkt war ich irgendwie gefühlt schon so weit, dass ich merkte, wow, der Film, der ist bestimmt schon halb vorbei. Oh nee, der ging da vielleicht gerade eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ich habe keine Ahnung, der kam aber auf anschließend noch super viel und das ist echt erst der Einstieg in dieses ganze Abenteuer und fühlte sich aber schon an wie so ein Klimax, so, ja, stellt sich jetzt diesem Vogelmonster ganz abstrus und geil, fand ich hervorragend. Jedenfalls geht er dann eben los in diesen Turm und stellt sich dem Vogel, der ihm da irgendwie Dinge verkündet und anpreist. Und da ist noch so eine kleine Omi dabei, die da irgendwie in dem Haus wohnt. Das ist sowieso wieder so eine Gruppe Omas, die da auftaucht, die ganz reizend sind. Man kennt es ja auch, wie so die typischen Miyazaki-Omas aussehen. Und die machen so Dinge, die sind so ganz hützlich und niedlich und so. Also er hat schon versucht, ja auch wieder niedliche Dinge reinzubringen. Die werden garantiert auch noch als Merchandise verwurstet, die Omis. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. jedenfalls, der große Einstieg in das eigentliche Abenteuer ist jetzt, dass er eben diesen Bogen, Pfeil und Bogen eben gegen diesen Vogel richtet, obwohl er irgendwie auch einen Teil des Vogels, nämlich die Federn, eben für den Pfeil benutzt hat. Und das zieht ihn auch irgendwie ganz schön an. Also der Vogel ist halt schnell und beweglich, aber der Pfeil folgt ihm einfach und schießt ihm mal voll durch den Schnabel. Und dann entpuppt sich das so richtig als, hey, da steckt halt dieser Typ drin. Und hat jetzt halt ein Loch im Schnabel und kann jetzt nicht mehr so richtig sein Vogelgewand benutzen und nicht mehr so richtig fliegen. Und ja, er sagt jetzt, ey, hilf mir mal, meine neue Mutti zu finden. Das geht ja so nicht, dass du die hier einfach entführst. Und sie versinken im Boden und sie kommen dann quasi in eine magische Welt, wo der Film dann plötzlich sehr Chihiro-esk dann damit eben wird. Also da haben wir plötzlich ganz, ganz viele obskure Dinge, die geschehen. Und ja, das ist dann eben auch schon wieder ein ganz anderer Modus, also wie der Film durch diese verschiedenen Modi springt, ist super interessant, super abenteuerlich. Wirkt das Best of Miyazaki. Und ja, da könnte man dann fast schon wieder aufhören. Gute Stelle, denn jetzt müssen wir so richtig in die Spoiler kommen. Das Problem ist, ich kann das ganze Autobiografische und so weiter auch schlecht erläutern, ohne den Film zu spoilen. Da müssen wir dann, glaube ich, noch ein bisschen weiter rein, um zu erklären, warum das jetzt vielleicht tatsächlich Miyazakis letzter ist. Ich sag mal vorab schon mal so viel, es ist wieder ein Film mit einer starken Friedens- und Öko-Botschaft. Es ist eine Staffelstab-Übergabe. Es wird noch eine Figur auftauchen, die ganz offensichtlich Miyazaki selbst repräsentiert, obwohl er auch irgendwie der Junge ist oder der Junge auf seinem Leben beruht. Wenn das eben auch so autobiografisch ist und die Friedensbotschaft hat, ergibt es eben auch Sinn, dass das irgendwie im Krieg anfängt. Also, ja, es ist alles sehr gekoppelt an die Figur Miyazaki. Und furchtbar interessant, aber ja, steigen wir mal noch ein bisschen tiefer ein und vielleicht auch direkt zu den ganz fetten Spoilern schon. Also wir haben vorher schon erklärt bekommen, dieser Turm, der da ist, der wurde irgendwie von einem Vorfahren von unserem Protagonisten erschaffen. Und das muss wohl ein wahnsinnig schlauer Typ gewesen sein, der hat ratzfatz diesen Turm gebaut. Und dieser weise alte Mann, der diesen Turm gebaut hat, der wird sich dann entpuppen als eben der quasi Herrscher dieser magischen Welt. Und das ist dann eben diese Miyazaki-Figur, die eben hier die Kontrolle hat, weiß, dass er nicht mehr so lange lebt und jetzt lustigerweise die Macht quasi, also ne, die Macht an diese junge Generation, also eher die Enkelgeneration als die Sohnesgeneration weitergeben möchte. Armer Godo, du armes Kind, kriegst, glaube ich, nicht mehr die Macht, die Welt zu beeinflussen. Ich hoffe, du hast einen Sohn, den dein Vater lieber mag. Also das ist schon derb garstig, was hier irgendwie so mitschwingt, wenn man das so sich mal anguckt. Also armer Kerl. Mein Godo Miyazaki, wissen wir alle, der hat gemacht, eben diesen Tales from Earthsea, den ja niemand mochte. Er hat diesen From Up on Poppy Hill gemacht. Wie hieß er? Der Mohnblumenberg hieß er bei uns. Der übrigens sehr nett war, soweit ich mich erinnern kann. Aber ja, und dann hat er halt noch gemacht Earwig and the Witch, den niemand mochte. Und ganz kurzer Exkurs, ich war neulich, das heißt neulich auch schon wieder gut einen Monat her oder so, in Kobe bei einer Ghibli-Ausstellung, die sich primär um den neuen Park und das alte Museum drehte. Und der Godo ist ja, wie heißt es, Architekt ist er und hat dann eben da mitgearbeitet und das gestaltet. Und im Prinzip war das dann so ein bisschen die Godo-Ausstellung. Unglaublich. Und da haben sie dann eben auch einen großen Teil der Ausstellung damit verbracht, diesen Film zu präsentieren. Und der sieht ja mal echt scheiße aus. Also rein animationstechnisch. Inhaltlich habe ich keine Ahnung, ich habe den immer noch nicht gesehen. Aber das ist schon nicht gut, wie das aussieht, ne? Und der lief, glaube ich, auch erstmal gar nicht im Kino. Der kam erst auf NHK im Fernsehen. dann Monate später irgendwie im Kino. Also, sagt ja auch einiges aus. Ne? Aber ja, Miyazaki möchte uns mit diesem Film anscheinend sagen, dass Godo wohl nicht mehr die große weltverändernde Macht kriegen wird, dass an ihm nichts mehr hängt, sondern das muss eine noch jüngere Generation machen. Ich meine, noch jünger, der Typ ist halt auch schon 56, ne? Der zählt nicht mehr als junge Generation. Ja, also insofern wird das dann eben so der Kern des Films, neben eben dieser Aufarbeitung von Verlust und Akzeptanz von dieser Veränderung eben. Das, was die Mutter betrifft. Das ist eben so eher das, was wir als Text präsentiert bekommen. Und der Rest, der Meta Miyazaki, der schwingt da eben sehr offensichtlich so mit. Und dann kriegen wir auch noch so ein bisschen, also wir kriegen jetzt quasi diese Reise durch das Zauberland zu diesem Turm, wo er eben diesen Matrix-Architekten treffen wird, der ihm anbietet, hey, mach du doch mal hier diese Welt. Ich habe diesen Turm gebaut, übernimm du doch. Na, du bist ein netter Junge ohne irgendwie, der keinen Schaden im Sinn hat und der eigentlich guten Herzens ist. Also, übernimm du doch. Du bist genau der, den wir dafür brauchen, muss auch ein Verwandter sein und du hast hier das reine Herz, du kannst das machen. Und er sagt, nee, ich habe kein reines Herz, gucke, ich habe mir selbst hier mit dem Stein auf den Kopf gehauen vor lauter Frust und ich habe auch nur Schlechtigkeiten im Sinn, Schaden verursachen und so weiter. Und deswegen kann ich das nicht machen. Ja, und irgendwie kommen wir dann eben doch zu diesem nutze deine Macht, um irgendwie eine gute, gerechte Welt zu erschaffen. Auf dem Weg dahin durch dieses Zauberland kriegen wir dann eben auch noch Figuren. Die erste, die uns begegnet, ist offensichtlich diese Omi, die mit ihm in diesen Turm gegangen ist, nur eben wieder in jungen Jahren. Sie ist dann wieder jung und dynamisch und eine Fischersfrau, die auch sehr blutrünstig einen riesigen Fisch schlachtet. Also es ist wirklich eklig. Dieses Teil liegt da eben ein paar Meter lang, liegt da eben auf dem Boden und sie setzt sich drauf wie auf so ein Pferd und rammt das Messer rein und reißt es den ganzen Bauch runter. Sagt dann zu dem Jungen, hey, mach du doch auch mal, und er macht das auch und er trinkt in Gedärm und das ist derb ekelhaft und irgendwie doch sehr unterhaltsam. Jedenfalls trifft er die dann, er trifft dann eben auch wieder den Mann im Vogelkostüm, er trifft dann irgendwann noch eine Magierin und also Sachen. Interessant auch, er wird erstmal von Pelikan, glaube ich, angegriffen. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen später zu sehen, wie die Welt hinüber ist. Da gibt's eine ganz interessante Szene. Da gibt's so kleine, knubbelige Geister, die sehen so ein bisschen, also die sind so ein bisschen das Äquivalent von den, was sind das, so Staubmännchen, die da in Totoro sind, oder diesen Waldgeistern in Mononoke. Ihr kennt so diese generischen, kleinen, niedlichen, minimal designten Figuren, die so am Rande auftauchen von Miyazakis Film, von dem man hinterher Unmengen Merchandise verkaufen kann. Und hier haben die aber tatsächlich noch so ein bisschen das Handlungsbewandtnis. Und zwar gibt's dann so eine Szene, wo des Nachts einer von denen plötzlich anfängt, sich aufzublasen und fliegt dann weg. Und da kommen noch ganz viele und die fliegen. Und das ist wohl ein sehr seltener Anblick, dass man das so sieht. Und das ist wohl ganz toll. Und anscheinend, weil ja seine Welt, also die Welt des Protagonisten, oben ist, fliegen die dahin, um da quasi neu geboren zu werden. So. Also, die werden dann quasi Menschen, ne? Und nun ist aber das Ding, dass diese Pelikane, weil die nichts zu fressen haben, dann eben rumfliegen und diese kleinen Blubbel, Geister fressen. Und ja, so haben wir dann eben dieses Ding, im Meer lebt nichts mehr. Da ist nichts mehr für die Pelikane zu holen. Also machen die woanders, wo sie eigentlich nichts mit zu tun haben, machen sie dann eben Schabernack. Also da kriegen wir dann so die Öko-Botschaft mit, hier ist irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten, das am Ende dann doch wieder dem Menschen schadet. Finde ich ganz interessant, dass das so hier mitschwingt und dass diese kleinen Neben-Deko-Figuren, Merchandise-Deko-Figuren, die haben mit Katzen nichts zu tun, Deko-Figuren eben tatsächlich ein bisschen Handlungsbewandtnis haben. Ne? Und das ist alles ganz niedlich und toll. Und später, was dann auch nochmal auf den Stand der Welt schließen lässt, wenn sie dann eben weiterreisen zu diesem wieder Turm, ne? Wo sie dann letztendlich den Herrscher der Welt quasi treffen werden. Das ganze Ding ist bewacht von Wellensittichen, also so riesigen Wellensittichen, die Menschen fressen. Und die haben auch so ein bisschen so eine interessante Moral, ne? Da war dann irgendwie vorher eben diese neue Mutter, ne, die ja schwanger ist. Und sagt, ah, na, die haben wir nicht gegessen, die war ja schwanger, wir essen keine Schwangeren, das gehört sich. Aber du, lieber Junge, du bist nicht schwanger, dich können wir fressen, das ist total okay. Eine offensichtliche Anspielung auf, ja, menschliche Standards, was essbar ist und was nicht. Ne? Tierbabys, kein Thema. Aber wenn es noch ein Baby produzieren kann, was wir hinterher essen können, da essen wir es erstmal nicht, da warten wir noch, kommt später, ne? Und die sind halt auch alle komplett triebgetrieben. Die sind denken nur ans Fressen und Morden und so weiter. Ja, und dann muss man sich da eben drumrum schleichen. Die haben dann auch noch einen Anführer, der wird gesprochen von Jun Kunimuda. Das ist dann alles sehr schrecklich militär-faschistoid oder was. Ganz, ganz furchtbar. Der will dann eben auch irgendwie hier die Welt, die Macht an sich reißen oder die Welt zerstören. Ich weiß es gerade nicht so genau. Sorgt er aber dafür, dass am Ende die Welt zerstört wird. Also ne, die Gier der Wellensittiche zerstört die wunderbare Zauberwelt. Ja, Öko-Botschaft ist voll da. Und ja, das passieren halt noch Dinge, da muss ich ja jetzt nicht auf alles eingehen, aber das sind so die Punkte, wo man sehr offensichtlich die Themen festmachen kann. Ne, wie einmal das mit dem Pelikan, einmal das mit den Wellensittichen, Zerstörung der Umwelt, Gier, Macht, Denken und so weiter, alles schlecht. Und weil eben jemand, der die Welt sollte angeführt werden, quasi von jemandem, der eben nichts Schlechtes im Sinn hat. Und der Junge kommt aber zu der Erkenntnis, hey, ich bin nicht gut genug dafür, dass ich das tun sollte. Und ich sollte sowieso lieber eigentlich in meiner Welt sein, mit meiner sehr netten Familie. Ne? Es kommt dann noch das erwähnte Opfer, um jetzt auch wirklich alles zu spoilen, diese eine Magierin, die sie treffen, ist natürlich auch eine jüngere Variante seiner Mutter, die er dann mit in seine Welt nehmen möchte, wo die dann aber sagt, hey, das geht aber nicht, wenn ich das mache, wirst du nicht geboren und das wäre ja auch doof. Du bist ja ein prächtiger Bursche geworden und deswegen gehe ich jetzt in meine Welt zurück, um eben das zu tun, was ich zu tun habe, nämlich dich zu gebären. Und das ist dann, ja, vielleicht auch so ein bisschen alte Mann Wunschdenken, wie sich eine Frau aufopfert, um eben einen neuen Mann zu gebären oder ihn zu großen Taten zu bringen. Kann man ein bisschen kritisch sehen, wenn man das möchte, aber es ergibt zumindest im Kontext dieser Geschichte Sinn. Ja, ist alles ganz, ganz großartig, ist alles genau das, was man von Miyazaki erwarten würde, auch von so einem Miyazaki Best of. Und auch wenn man jetzt schon alles hier gehört hat, was da geschieht, ist das nicht so schlimm, weil der Film ja wunderbar aussieht, es ist eine wunderbare Musik, ist ein Riesenspaß, es ist ein großes Abenteuer. Und den schaut man eben auch nicht unbedingt für den Plot, für den blanken, sondern auch für das, was da so geschieht, für den Meta Miyazaki, für eben diesen Kommentar auf die Karriere, so, hey, ich bin nicht mehr so jung, ich mach's wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich geb jetzt mal endlich an die junge Generation ab. Ne, der gute Mann ist jetzt 82. Ich gebe den Staffelstab weiter und hoffe, dass die Jungen dann eben irgendwie was draus machen. Ne? Muss man jetzt nicht mal auf seine Karriere beziehen, wobei er sich vielleicht auch wünschen würde, dass Ghibli irgendwie fortbesteht, wo ich noch nicht weiß, wie das funktionieren soll ohne ihn. Ne? Also, naja, ne? Aber es ist auf jeden Fall alles typischer Miyazaki-Film. Vielleicht nicht sein bester, aber auf jeden Fall der, der sich am offensichtlichsten komplett um ihn und sein Machwerk, sein Schaffen dreht. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ich hatte einen Riesenspaß mit. Ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Wie gesagt, es fühlt sich an wie ein sehr, sehr guter Abschluss für seine Karriere, der nochmal alles abarbeitet, was da so drin war. Und was will man mehr? Ne? Ist ein super Film. Und ich hoffe, ihr könnt ihn bald sehen, aber dem braucht man sich ja zumindest keine Gedanken machen, dass er, ob er kommt, also für Amerika, ist ja schon angekündigt. Es gibt ein paar Leute, die sich sehr über diesen Titel aufgeregt haben, den englischen, wo ich mich da auch frage, ja, warum eigentlich? Ich meine, klar, How Do You Live ist der, wie ich finde, schönere Titel. Ist auch durchaus verbunden mit dem Inhalt. Aber ach Gott, wie kann man sich über Titelübersetzungen eigentlich noch aufregen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ist doch eh alles nur, was der Vertrieb denkt, was sich besser verkaufen lässt. Ja, und ach, naja. Muss ich nicht verstehen. Jedenfalls, egal unter welchem Titel der erscheint, ich meine, Chihiros Reise ins Zauberland war auch ein relativ schrecklicher Titel geschenkt. Ne? Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich tatsächlich sein letzter und ist okay, so ist ein guter Abschluss. Und ich bin sehr gespannt, was aus Ghibli wird, wie lange sie vom Merchandise dieses Films leben können. Ich glaube, da gibt's einiges zu holen. Na, also gibt die Omis, die tauchen noch mal als so kleine Puppen auf, so kleine Holzpuppen. Die gibt's garantiert irgendwann als Spielzeug. Ja, dann gibt's diese kleinen Fluggeister-Dinger, auch sehr niedlich und ja. Kommt auch garantiert irgendwie ein Artbook mit den wunderschönen Hintergründen und so weiter. Kommt sehr, sehr viel Zeug, glaube ich. Sollte man sich auf jeden Fall irgendwie anschauen, was einen da begeistert. Der aktuelle Merchandise ist halt scheiße. Gibt halt dieses eine Motiv. Aber ich finde diesen ganzen Stunt, den sie da gemacht haben, mit, hey, wir machen kein Marketing, brillant. Hat super funktioniert. Und die Verkaufszahlen oder die Besucherzahlen sprechen dafür, dass das funktioniert hatte. Der hatte dann fast schon jetzt so viel eingespielt wie Shin Kamen Rider komplett. Auch ein bisschen traurig, dass der so schlecht lief. Aber ja, ist sowieso, um da nochmal kurz drauf einzugehen, hätte ich vielleicht auch Anfang machen können, aber egal, für die Leute, die jetzt so lange durchgehalten haben. Ist ein gutes Jahr fürs japanische Kino, wenn man überdenkt, welche großen Regisseure dieses Jahr alles Filme gemacht haben. Ne, also wir haben eben Miyazaki, wir haben Tsukamoto, dessen neuer Film Ende November kommt. Auch dieses Nachkriegsding, ich glaube über eine Prostituierte, die im Nachkriegsjapan versucht zu überleben. Gakuryo Ishii hatte einen neuen Film, der ganz großartig war. Hideaki Anno hatte einen neuen Film, der ganz großartig war. Takeshi Kitano hat einen neuen Film, der mutmaßlich ganz großartig ist. Kode-eda hat einen neuen Film, den ich auch noch gucken muss, der auch angeblich sehr, sehr fantastisch ist. Neuer Godzilla kommt, der auch großartig aussieht. Ist ein gutes Jahr fürs japanische Kino. Na, also waren jetzt wahrscheinlich auch viele große Produktionen, die wegen Corona so ein bisschen verschoben wurden. Ne? So, weil einfach die Arbeit länger gedauert hat. Aber ja, ist super. Ich freue mich sehr, dass ich das ganze gute Zeug hier sehen kann. Und ich mache jetzt hier Feierabend und bis demnächst. Ich muss ja auch noch mal ein bisschen Kram nachholen, was ich erlebt habe. Ich habe ja auch das Evangelion-Theaterstück gesehen. Ich war wieder auf dem Nakanoshima Filmfestival und so weiter. Aber das hatte ich erst überlegt, ob ich das mit in diese Folge packe. Aber ich dachte mir, für die ganzen Spoiler, die ich hier reinhauen will, mache ich das lieber separat. Insofern jetzt hier Feierabend, demnächst mehr. Gute Nacht. Tschüss.